Und wir haben uns darüber ausgetauscht, warum denn der WDR auf TikTok ist. Und wir haben überlegt, muss der WDR auch eigentlich bei Telegram unterwegs sein? Und da auch als sichtbar zu sein, als Ansprechpartner doch Inhalte rein transportieren. Und wir haben festgestellt, es ist ganz wichtig, dass der Rundfunk oder auch die Verlage, auch die Redaktionen dort sichtbar sind, weil man teilweise ansonsten gar nicht mehr bei den Leuten, die man erreichen will, nämlich die, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen und für die, die ganz weit weg sind von der Realität, weil man mit sie sonst gar nicht mehr erreicht.
Erstmal, also wir haben uns ja jetzt alle schon gesehen, aber nochmal Hallo von mir. Ich bin Dina, ich bin 19 Jahre alt und arbeite seit 3 Jahren bei Salon 5. Bin jetzt Senior-Jugendreporterin und mache Investigativrecherche für Korrektiv und TikTok betreue ich bei Salon 5. Und genau, wir sind jetzt hier, weil vor ein paar Tagen der Pressefreiheitstag war. Nennt man den so? Tag der Pressefreiheit. Und auf jeden Fall wollte ich euch mal was fragen dazu, als Einstiegsfrage. Und zwar, wusstet ihr, dass es nirgendwo auf der Welt besser um die Pressefreiheit steht als in Norwegen und nirgendwo schlechter als in China und Nordkorea? Und die Frage ist jetzt, auf welchem Platz liegt Deutschland? Also was glaubt ihr, wo liegt Deutschland? Ist Deutschland gut, nicht so gut oder ganz scheiße? Und da würde ich einmal ein Stimmungsbild von euch mit einem Daumen haben. Was meint ihr? Wo liegt Deutschland? Deutschland stand letztes Jahr tatsächlich auf Platz 16, denn Reporter ohne Grenzen macht jedes Jahr so ein Ranking. Und da war Deutschland letztes Jahr auf Platz 16 und ist von Platz 13 auf 16 gerutscht. Und dieses Jahr kam das Ranking wieder raus und da liegt Deutschland jetzt auf Platz 21. Also ist wieder runtergerutscht. Und heute wollen wir in den Austausch kommen und darüber reden, wie die Pressefreiheit in Deutschland bedroht wird. Und dafür habe ich Gäste eingeladen, und zwar Ronny, Bastian Schlange vom Korrektiv-Faktencheck-Team und Pascal Hesse von der DJV. Und ihr habt gleich nochmal Zeit, euch vorzustellen, aber ich würde euch gerne eine Frage stellen und dann könnt ihr euch auch da gleichzeitig vorstellen. Und zwar, wenn ihr jetzt eine Zeitkapsel finden würdet, in welches Jahrzehnt würdet ihr reisen? Bastian, magst du gerne anfangen?
Ich fange vorher direkt am Anfang an. Ich bin nicht vom Faktencheck-Team. Ich habe das Faktencheck-Buch geschrieben, genau, und habe vorher unsere NRW-Redaktion geleitet und die Klimaredaktion und bin jetzt zum Verlag gewechselt und hatte jetzt Zeit zu schreiben und habe mich quasi als Autor der Arbeit der Kollegen wie Matthias genähert und habe darüber geschrieben. Wenn ich jetzt eine Zeitkapsel nehmen würde, würde ich wahrscheinlich als Journalist so in die Jahre 80 bis 2000 fahren. Das waren so die goldenen Zeiten im Journalismus, wo noch sehr viel Geld da war, wo auch sehr viel verpulvert wurde und ganz großartige Reportagen gemacht werden konnten. Ich glaube, ich würde diese Zeit wählen.
Ja, mein Name ist Ronny. Ich bin auch Jugendreporter, auch so lange wie Dina schon hier dabei. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht so viel Lebenserfahrung wie ihr beide. Deswegen glaube ich, kann ich nicht so eine genaue Antwort geben. Aber ich hätte auch gesagt, so um die 2000er herum, so 90er bis 2000, weil ich glaube, da ist noch vieles Geschichtliches passiert, was wirklich sehr interessant ist. So Wende um die 2000er Jahre finde ich, glaube ich, sehr interessant. Dann auch zum Beispiel sowas wie 9/11. Also ich glaube, da sind in den Jahren auch ziemlich viele spannende Dinge passiert. Deswegen glaube ich, würde ich in die Jahre gehen.
Ja, ich würde wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückgehen, wenn ich denn den Beobachter spielen dürfte und nicht Teil des Ganzen wäre. Ich würde in die 1930er Jahre gehen, vor allem vor dem Hintergrund, welche Probleme es dort damals gab, gerade auch die Presse- und Meinungsfreiheit betreffend, ich sag mal, gewisse Dinge, die heute ja auch in anderen Ländern vorkommen in der Presse- und Meinungsfreiheit, die Einschränkungen, um besser verstehen zu können, wie es damals hier in Deutschland abgelaufen ist in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Als Beobachterin würde ich da auch eigentlich gerne hin, aber so richtig leben oder so eher ungerne. Ich finde es aber ganz lustig, dass ihr beide außen direkt auch so ein bisschen auf Pressefreiheit drauf geguckt habt bei eurer Antwort und Ronny so war, na, 2000er Wende, war ganz cool. Finde ich ganz lustig, aber bevor wir richtig in Diskussionen, in Austausch kommen, würde ich euch einmal gerne nochmal ein bisschen zu heute erzählen. Und zwar hatten wir dieses Event mit diesen Ständen, die ihr gerade gesehen habt und auch dieses Quiz, was ihr gemacht habt. Und genau, die Organisation Jugend Migrationsdienst im Quartier hat uns bei der Veranstaltung auch unterstützt. Und von denen haben wir auch die Popcornmaschine bekommen. Also ein riesen Dankeschön dafür. Ansonsten hatten wir Stände von Reporter ohne Grenzen, Use the News, Korrektiv Faktencheck, Reporterfabrik und Verlag, DJV und Salon 5. Und genau, jetzt ist unser Ziel, in den Austausch und Begegnung zum Thema Pressefreiheit zu kommen. Und Pressefreiheit, also der Begriff Pressefreiheit war mir vor einigen Jahren noch gar nicht so bewusst wie jetzt. Und Salon 5 heißt nicht ohne Grund Salon 5. Was glaubt ihr, warum Salon 5 so heißt? Warum steht die 5 dort? Göcki?
Artikel 5 im Grundgesetz.
Und das ist?
Irgendwas mit Pressefreiheit.
Genau. Ja, Artikel 5 des Grundgesetzes legt das Grundrecht auf Pressefreiheit halt fest. Und mit diesem Grundrecht soll gewährleistet werden, dass halt alle Menschen ihre Meinung frei entfalten dürfen, schreiben. Und da schließt natürlich auch die Presse mit ein. Und deswegen ist dieses Gesetz super, super wichtig in Deutschland. Und jetzt geht's zu euch drei Männers. Und zwar erstmal ein bisschen runtergebrochen thematisieren wir jetzt den Journalismus. Was war denn eure erste Begegnung mit dem Journalismus? Ronny, hau mal raus.
Also meine Erfahrung wird wahrscheinlich nicht in den 80ern liegen oder so. Aber also meine ersten Berührungspunkte, sag ich, der allererste war vielleicht die Tagesschau, so was das angeht. Ich habe mich irgendwann für Politik interessiert, wusste aber nicht so wirklich, wo soll ich mich denn informieren, wo fange ich denn an, weil es gibt so viele Magazine, so viele Nachrichtensender und keine Ahnung was. Und ich wusste, jo, man hat so das Bild gehabt, ja, die Tagesschau, die wird schon was Vernünftiges machen. Und deshalb habe ich die angefangen zu gucken und dann über Instagram habe ich von Salon 5 mitbekommen. Journalismus mit Jugendlichen, von Jugendliche für Jugendliche. Und dann fand ich das interessant, habe mich angemeldet, beworben nach der Frist, weil ich es erst zu spät gesehen habe. Bin dann trotzdem noch irgendwie hier reingekommen und seitdem mache ich dann selber Journalismus hier. Ja, ich glaube, das war jetzt bist du so mein kurzer Werdegang.
Bastian, wie war das bei dir?
Naja, ich meine, mit Journalismus hat man ja immer irgendwie Kontakt und wie mein Weg zum Journalismus gegangen ist, ist, glaube ich, jetzt nicht der ganz konventionelle. Also ich habe jetzt keine Schülerzeitung gemacht und mit 18 direkt das Praktikum bei der WAZ absolviert. Ich wollte schreiben. Also ich habe irgendeine Zeit lang zu viel Bukowski-Romane gelesen und wollte danach schreiben und dachte, dass Journalismus so der kleinste notwendige Spagat zwischen Schreiben und Geld verdienen ist und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass das nicht so ist und jetzt 20 Jahre gebraucht, um dann dieses Buch zu an das Buch zu gelangen. Nee, und in Dortmund gab es halt diesen Journalistikstudiengang, ich hatte den NC und dann bin ich da hingegangen, also es war eher so aus der, es hat sich so ergeben einfach und letztendlich hat es aber auch ganz gut gepasst halt, also ich habe immer große Ansprüche und auch idealistische Ansprüche an mein Tun gehabt und an den Job, den ich machen wollte und das habe ich dann im Journalismus gefunden, halt irgendwie, also diesen Anspruch, etwas bewegen zu können und einfach auch die Welt besser zu machen.
Und wie war das bei dir, Pascal?
Also ich habe mich so mit 13, 14, vielleicht war es auch 12, ich weiß es nicht mehr, irgendwann damals in der Schule mit dem, das Thema Atomkraft fand ich total spannend und ich wollte wissen, wie funktioniert das Ganze und warum ist das so gefährlich im Zweifel auch? Und habe mich damals, ich sag mal, das erste Mal mit einem Thema so wirklich beschäftigt. Und natürlich auch dann über Tagesschau, aber auch über Zeitungen, bin so ans Zeitungslesen gekommen. Und eins zum anderen, Magazine, ja, mal so reingeguckt bei meinen Eltern, die ein oder andere Zeitung, das eine oder andere Magazin abonniert hatten. Und habe mich irgendwie dafür interessiert, wie man schwierige Inhalte auf so kurzen, knappen Raum zusammenfassen kann. Und irgendwann durchs Lesen bin ich auch auf die Idee gekommen, mit anderen Schülern zusammen bei mir in der Schule eine Schülerzeitung zu gründen. Und das war dann quasi so mein Einstieg in so den ersten Schritt in den Journalismus. Und dann ging es eigentlich fließend weiter in der Oberstufe. Parallel dann am Gymnasium habe ich als freier Mitarbeiter in der Jugendredaktion angefangen, bei der NRZ, also die Neue Ruhr-Zeitung hier. Und damals war dann, ich glaube, kurz darauf war die Love Parade in Essen. Also nicht in Duisburg, wo dann die großen Probleme waren, sondern in Essen. Und habe dann damals meinen Redaktionsleiter wieder getroffen, bei dem ich in einer Jugendredaktion mal gearbeitet habe. Und habe ihn dann quasi abgeluchst, dass ich da mal einen Tag die Woche frei arbeiten darf. Und das hat sich dann irgendwann auf 2, auf 3 und naja, irgendwann bin ich nicht mehr losgekommen von dem Ganzen.
Das ist so wie so ein Kleber, einfach die ganze, Zeit auf dem Rücken. Aber ist ja gut. Und wann bist du dann zum allerersten Mal so richtig mit Pressefreiheit in Verbindung getreten? Also wann hast du gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist?
In den letzten Jahren leider häufiger. Früher war das eigentlich nie so ein Thema für mich, weil ich mir dachte, naja, ich kann ja schreiben, ich kann ja irgendwo hingehen, mir was angucken, drüber schreiben. Das war nie so ein Problem gewesen. Ich glaube, meine erste Berührung, wo ich Unverständnis hatte, war bei einer Demonstration in Essen. Es war eine Demo, wo die Linken auf der einen Seite demonstriert haben, die Rechten auf der anderen. Und zwischendurch war die Polizei. Und ich wollte halt über das, was da passiert, berichten. Und ich wurde auch nicht durchgelassen damals. Also so ganz klassisch, der Journalist, trotz Presseausweis, dass ich eben halt beruflich da war, wurde ich an meiner Arbeit gehindert. Und das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, so, das kann doch nicht sein. Ja? Und sowas ist leider in den letzten Jahren immer häufiger vorgekommen. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu, dass ich einmal über mein schlimmstes Erlebnis schreibe und auch erzähle und auch den Grund, weswegen ich nicht mehr überall hinreisen darf. Aber ja, das war so das erste Mal, wo ich wirklich dachte, so, boah, Pressefreiheit ist schön, aber es muss halt auch wirklich und immer funktionieren.
Den merken wir uns. Also ich würde es auf jeden Fall hören, dein schlimmstes Erlebnis, und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ich das vergesse, dann merkt ihr euch das und dann fragt ihr das am Ende. Bastian, wie war das bei dir? Bist du da irgendwann so gegen eine Wand getreten?
Ich merke es jedes Mal, wenn wir eine wichtige Geschichte machen. Und wenn wir jedes Mal, also gerade auch mit Korrektiv, halt eine investigative Geschichte veröffentlichen. Ein Beispiel
dafür.
Magst du
vielleicht einmal ganz kurz erklären, was investigative Geschichten sind?
Indem du aktiv einen Missstand aufdeckst und Transparenz schaffst. Also als Journalist halt nicht nur Verlautbarungsjournalismus machst, sondern aktiv recherchierst und dann auch Fälle aufdeckst und sichtbar machst. Ein prominentes Beispiel, was ihr alle wahrscheinlich hier kennt, ist der Fall der Alten Apotheke, wo wir von Korrektiv halt mit dem Team damals, mit unserer Redaktion halt irgendwie maßgeblich diesen Fall aufgedeckt haben. Und da war die Pressefreiheit an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr wichtig. Also dieser Fall wurde ursprünglich von den Behörden, also gerade auch von der Stadt Bottrop, klein gehalten und als lokales Problem runtergespielt. Wir hatten Kontakte zu Whistleblowern, wir haben Informationen zugespielt gekriegt, halt irgendwie was schon mal ein Punkt ist, wo die Pressefreiheit greift und was ganz, ganz wichtig ist, dass die Presse halt irgendwie dann doch mehr Recht oder mehr Schutz genießt als andere Vertreter, dass wir unsere Quellen schützen konnten, dass wir denen Sicherheit gewähren konnten und überhaupt diese Informationen bekommen haben. Wir haben im Laufe der Recherche entschieden, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, ob ihr Arzt aus Bottrop beliefert wurde. Also wir haben jetzt keine Patientenakten direkt veröffentlicht, das ist was sehr, sehr heikel, aber wir haben so einen Mittelweg gefunden, wo wir eine Datenbank veröffentlicht haben, wo potenziell Betroffene halt irgendwie nachchecken konnten, ob ihr Arzt halt irgendwie Medikamente von der Alten Apotheke gekriegt hat. Und auch das war ein Schritt halt irgendwie, wo wir abgewogen haben, das Recht halt oder diesen Datenschutz halt im Vergleich zu dem öffentlichen Interesse. Und all das waren Punkte, die letztendlich auch nur möglich waren oder Schritte, die nur möglich waren, halt irgendwie durch den Schutz der Pressefreiheit, den wir genossen haben. Und was daraus entstanden ist, habt ihr, glaube ich, alle hier miterleben können, sind Menschen aktiv geworden. Und das war für mich halt irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiges und beeindruckendes Erlebnis halt irgendwie, was Journalismus kann einfach. Ne? Also wir haben halt nicht nur einen Missstand, ein Problem aufgedeckt, also wir haben nicht nur diese Kontrollfunktion inne gehabt, sondern wir haben Bürgerinnen ermutigt, auch ihr Recht als Demokraten halt in diesem Land halt irgendwie wahrzunehmen. Also sie haben sich, wir hatten ja dann 50 Meter von der Alten Apotheke ein Ladenlokal bezogen gehabt, haben daraus gearbeitet, über 2 Monate, die Menschen sind zu uns gekommen und dieser Ort hat sich mit der Zeit halt auch als Treffpunkt für Betroffene halt etabliert. Und parallel hatten wir eine Facebook-Gruppe aufgebaut, wo irgendwann dann 1000 Menschen drin waren, die sich dann auch nach dieser ersten Schockwelle und nach der ersten Wut gefunden haben und gesagt haben, wir möchten was verändern. Und sie haben dann über ein Jahr lang hier in Bottrop Demonstrationen geführt Und jedes Mal mit jeder neuen Veröffentlichung haben sie von uns halt dann auch nochmal das Material gekriegt, halt irgendwie auf deren Basis halt irgendwie sie Forderungen stellen konnten und auch ihre Rechte einfordern konnten. Und sie haben es halt letztendlich geschafft, halt bis zum NRW-Gesundheitsministerium zu kommen und dort halt Veränderungen in der Apothekenkontrollgesetzen zu erwirken halt. Und das heißt halt irgendwie, das kann Journalismus sein halt. Irgendwie. Du deckst Sachen auf, aber du schützt auch Bürger und gibst ihnen die Möglichkeit, einfach ihr Land oder ihre Politik mit zu verändern.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass wie wichtig Pressefreiheit ist und dass dieses Gesetz besteht, wie unfassbar wichtig das und wie, was für eine Sicherheit das geben kann. Nicht nur für Journalisten und Journalistinnen, sondern auch für Bürger und Bürgerinnen. Dennoch rutscht Deutschland seit den letzten Jahren immer weiter runter auf der Rankingliste von Reporter ohne Grenzen. Und 2021 stufte Reporter ohne Grenzen Deutschlands Pressefreiheit von gut auf zufriedenstellend. Ich finde, es ist so ein bisschen wie in der Schule so. Du hast so eine 2, bist so gut und dann eine 3 befriedigend. Entschuldigung, so. Und man hört ja auch immer mehr, dass Gewalt gegenüber Journalistinnen zunimmt. Und ja, Pascal, wie äußert sich diese Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen?
Ja, am Tag der Pressefreiheit gab es wieder Übergriffe. Jetzt ganz aktuell. Ich komme jetzt gerade aus Leipzig, war bis gestern noch in Leipzig gewesen bei einem Kongress. Und gerade in den ostdeutschen Ländern ist es häufig, dass bei Demonstrationen, dass die Presse bei Kundgebungen, bei Veranstaltungen gerne attackiert wird auch. Ja? Also dass Kolleginnen und Kollegen an ihrer Arbeit gehindert werden, dass Kameras zerstört werden, dass, wenn klar ist, dass sie zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also WDR, ARD, ZDF kommen, dass dann gesagt wird, dass das ist alles Fake News, was ihr verbreitet, das ist alles von oben, von der Regierung gesteuert. Ja, also solche Dinge werden dann vorgeworfen und manche Leute sind halt auch so tief in ihren Verschwörungsgedanken, in ihren Verschwörungsideologien drin, dass sie dann auch handgreiflich werden und auch auf Journalistinnen und Journalisten losgehen, ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schwieriger geworden, weil halt dieses Gedankengut teilweise auch in den Köpfen derer drin ist, die eigentlich auch uns als Journalistinnen und Journalisten in unserer Arbeit unterstützen sollten, indem sie darauf achten, dass auch das Grundgesetz und auch Artikel 5 eingehalten wird. Eben dann, wenn Polizistinnen und Polizisten wegschauen, ja, wenn sie nicht eingreifen, wenn sie im Zweifel sogar dazu beitragen, dass eine objektive Vor-Ort-Recherche, eine Arbeit nicht möglich gemacht wird. Gab es auch vor kurzem, als es um den Braunkohletagebau ging, in Lützerath zum Beispiel, wo auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht durchaus auch eine etwas politisch linkere Auffassung haben, die man vielleicht auch kennt, von dem Zugang abgewiesen wurden, ja, wo dann eben gesagt wird, naja, man kennt euch ja, ihr wisst ja, was ihr so schreibt und guckt selbst, wie ihr da reinkommt, hier kommt er nicht durch. Und sowas passiert leider immer häufiger, sowohl von dieser gewalttätigen Seite als auch von der Einflussnahme, dass man eben halt nicht frei vor Ort berichten kann und eben nicht die Augen und Ohren der Hörerinnen und Hörer, der Leserinnen und Leser und der Menschen, die eben Medien konsumieren, sein kann.
Ronny, was glaubst du, wenn du das jetzt so hörst, schreckt das ab, gerade so noch Jugendliche oder junge Journalistinnen, wenn man sowas hört? Glaubst du, es schreckt einen ab, vielleicht diesen Beruf zu wählen?
Ich glaube schon, es macht den Beruf vielleicht auch halt nicht attraktiver damit. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, ich habe heute auf Instagram einen Beitrag gelesen vom ZDF. Da stand, glaube ich, jeden Tag, in Deutschland alleine gibt es 103 Angriffe auf Journalisten. 103 ist eine ziemlich hohe Zahl. Und ich glaube, dadurch, dass ja auch zum Beispiel die rechtsextremistische Szene ja auch zugenommen hat, aber auch genauso die Linke, glaube ich, dadurch wurden auch, glaube ich, dann die Angriffe ein bisschen mehr. Ich glaube aber auch in Deutschland, also wertschätzen wir das nicht. Wir nehmen das als normal wahr, dass es einfach so viele Medienhäuser gibt zum Beispiel. Aber schätzen es einfach viel zu wenig. Also es ist so, ja, die Medien, die gibt es halt, aber die lügen ja eh und die sind auch eh alle korrupt und keine Ahnung, die sind ja eh nicht neutral oder was auch immer. Man schenkt ihnen einfach nicht viel Glauben. Aber wenn man dann guckt in andere Ländern zum Beispiel, wie es da um die Pressefreiheit geht, dann macht das so auf einmal so Klick. Ah, okay, jetzt check ich, warum das so wichtig ist. Also hier bei Korrektiv haben wir auch Can Dündar, der im Exil hier in Deutschland lebt, der eigentlich Türke ist und eine türkische Redaktion bei uns ja auch aufgebaut hat. Und als ich das gehört habe, war ich auch so, also wie? Er macht Journalismus für die Türkei, aber nicht in der Türkei, weil er sonst in den Knast kommt. Das ist ja eigentlich für uns hier in Deutschland kaum vorstellbar, dass zum Beispiel du jetzt in den Knast kommst, einfach nur, weil du Journalismus machst. Also das kann man sich schwer vorstellen. Und da merkt man eigentlich, wie wichtig das ist. Und ich glaube, für Jugendliche wird es halt immer wichtiger, vor allem zum Beispiel durch Social Media, da werden ja sehr viele Fake News zum Beispiel auch verbreitet. Und da kann man ja einfach irgendetwas behaupten. Und solange es glaubhaft ist oder irgendwie in die Vorurteile, die viele Jugendliche haben, weil man ja nicht so viel Erfahrung hat oder so auch immer, wenn das noch diese pusht, dann glaube ich, wird es immer gefährlicher. Und ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die, glaube ich, unser Ranking noch ein bisschen gesunken hat.
Ja, also du hast ja gerade schon Dündar erwähnt. Ich finde es ganz großartig, dass es möglich ist, dass Korrektiv auch die Möglichkeit geschaffen hat, hier diese Berichterstattung dann eben halt aus Deutschland zu ermöglichen, ja, und trotzdem über Themen zu berichten. Ich würde jetzt doch ganz gerne mal mit dem Fall, den ich gerade schon mal so angekündigt habe.
Ich wollte es gerade auch sagen, das wäre der nächste Buch gewesen. Hau raus.
Vor einigen Jahren für die NRZ war ich Freie tätig gewesen, sehr stark eingebunden, aber frei, wir nennen das immer feste Freie, ja, oder Pauschalisten. Das sind feste Freie, genau, ja. Man macht eigentlich das Gleiche wie ein Redakteur, man wird nur deutlich schlechter bezahlt und hat deutlich weniger Freizeit. Also,
willkommen im Journalismus.
Aber wenn man das gerne macht, dann macht man das auch ein paar Jahre und es hilft ja auch. Ja? Also man lernt ja auch dazu. Und ich habe damals einen Anruf bekommen von jemandem von der Caritas, der gesagt hat, ich habe hier eine Familie, die kommen aus der Türkei. Ja? Die haben ihren türkischen Reisepass verlängern wollen, weil sie eben halt die Familie, also generell ihre Passunterlagen, Reisepass war es, glaube ich, es waren Pass und irgendwelche Ausweisdokumente. Und die haben riesige Probleme gehabt in Essen beim Generalkonsulat. Das türkische Generalkonsulat gibt es mehrere in Deutschland, aber in Essen ist eins. Und die haben mir eben halt gesagt, sie wurden dort geschlagen, ihnen wurden die Pässe abgenommen, sie wurden bespuckt und alles Mögliche. Und ich habe mich dann mit denen zusammengesetzt, hatte einen Übersetzer dabei, weil sie ein bisschen Deutsch konnten, aber nicht so gut. Und war dann auch vor Ort und habe auch Kontakte geknüpft. Man baut sich über die gewisse Zeit auch so ein Netzwerk aus zu Leuten, die da arbeiten und die aus dem Umfeld sind. War dann damals vor Ort dort gewesen, bin da hingefahren, habe auch mit Leuten, die dort vor Ort rein und raus gingen, auch gerade zur Konsularabteilung gesprochen, habe auch Mitarbeiter in ihrer Pause angesprochen. Dann kam jemand vom Konsulat an und hat gesagt, ich möge doch jetzt bitte hier verschwinden und hier nicht die Leute ansprechen. Und rief dann die Polizei, als ich sagte, nö, ich bin hier auf einer öffentlichen Straße und ich spreche an, wen ich ansprechen möchte. Es ist mein gutes Recht in Deutschland, hier herrscht Pressefreiheit. Und dann kam die Polizei an, dann hat derjenige sich dann da beschwert über meine Arbeit, dass ich hier die Leute ansprechen würde, sowohl die rein und rausgehen als auch das Personal. Irgendwann haben sie auch dann gesagt, es soll keiner mehr rausgehen vom Personal. Und dann hat die Polizei da gestanden und hat zu mir gesagt, das war das gute Erlebnis an dem Tag, wir bleiben so lange hier, wie sie ihrer Arbeit nachgehen, damit sie nicht gestört werden. Das fand ich gut. Ja, zwei Polizisten, die geguckt haben, dass ich nicht von irgendwelchen Sicherheitsleuten, die da rumliefen, gestört wurde in meiner Arbeit. Ich habe dann darüber geschrieben, die Geschichte gebracht, die ist auch noch von anderen Medien aufgegriffen worden. Die Bild hat sie dann einen Tag später aufgegriffen, der WDR hat sie aufgegriffen. Und es war ein, zwei Wochen später, war ich bei einer Veranstaltung, ich glaube, es war das Zentrum für Türkei-Studien, da war ein sehr, sehr hochrangiger Mitarbeiter aus dem Generalkonsulat, der mich dann zur Seite nahm und mir sagte, das war's jetzt. Also ich habe zwei Geschichten vorher schon gemacht, die in ähnliche Richtung gingen, die auch über Missstände geschrieben, was die Botschaft und auch das Konsulat anging. Und die haben mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ich zumindest in den nächsten Jahren nicht in die Türkei reisen sollte, weil das für mich sehr persönliche Konsequenzen haben wird. Und man weiß natürlich nicht, wo man dann nachher landet und auf welchen Listen man steht, aber das schüchtert ein. Das ist genau das, was sie wollen. Ja? Das ist jetzt 5, 6 Jahre her. Seitdem meide ich auch sämtliche Flüge, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs bin, selbst mit einer Zwischenlandung in der Türkei. Und es war wirklich ein sehr hoher, sehr hochrangiger Diplomat, der mir da gesagt hat, dass das nicht gern gesehen wird. Aber das Schöne an dem Job ist auch, die Geschichte ist gebracht worden, die ist in verschiedenen Medien aufgegriffen worden Und danach, so wie ich zumindest vernommen habe, sind solche Vorfälle nicht mehr passiert. Ja, das heißt, die Menschen wurden eben nicht mehr drangsaliert, so in der Art, weil sie wussten, die Presse schreibt drüber hier in Deutschland. Die kann man nicht einschüchtern.
Kann man die Presse einschüchtern, Bastian?
Nein. Also, ja, man kann es versuchen. Zu deiner Geschichte, das Team von Korrektiv war auch schon auf den Titelseiten von türkischen Zeitungen als Terroristen und da hatten sie dann unsere Teamseite halt irgendwie abgedruckt. Also als Korrektiv-Mitarbeiter ist das ein spannender Trip in die Türkei noch zu reisen. Ne? Auf jeden Fall. Nee, also man sagt ja immer, nur wenn du Gegenwind halt irgendwie für das, was du veröffentlichst, bekommst, halt irgendwie machst du richtigen Journalismus. Und das ist auch einfach eine Entscheidung halt irgendwie, wenn man diesen Beruf wählt. Also das andere sagt man dann mal gern, ist dann PR, wenn ich schreibe, was die Leute hören wollen. Und wenn ich schreibe, was wichtig ist, dann ist es Journalismus und das ist einfach eine Entscheidung. Und das finde ich halt ja auch so absurd an diesem, ja, an dieser öffentlichen Meinung, die sich halt mittlerweile so gedreht hat halt. Ne? Also diesen Generalverdacht halt irgendwie, dass die Medien Hand in Hand mit der Politik die Großverschwörung gegen das deutsche Volk planen und eigentlich uns alle austauschen, vergiften oder sonst irgendwas wollen. Also da anzunehmen halt irgendwie, dass junge Menschen halt irgendwie mit dem Anspruch in den Journalismus geben. Also es geht ja nie, es sind Großteil, also die Menschen, die ich kennengelernt habe, ein Großteil der Journalisten sind halt Idealisten. Und die sagen, die wollen was verändern, sie wollen was Gutes für die Gesellschaft tun und wollen ihre Aufgabe erfüllen. Und dass tatsächlich halt mittlerweile so das öffentliche Meinungsbild so geschwenkt ist, zu denken, wir seien alles Verschwörer, was weiß ich nicht was halt, irgendwie Reptiloiden.
Da fällt mir direkt das Stichwort Medienkompetenz ein. Was halt diese Verschwörungstheorie gegenüber Journalisten und Journalistinnen oder generell der Presse ja irgendwie ja vorbeugen könnte. Denn woher auch immer diese ganzen Verschwörungstheorien kommen und was weiß ich, die sich da ausmalen, ist Medienkompetenz so ein riesengroßes Ding. Und ich glaube, dass dazu auch gehört, überhaupt mal zu raffen, was Pressefreiheit eigentlich für ein großes und wichtiger Grundstein der deutschen Gesellschaft ist. Und ich zum Beispiel dachte immer, als ich noch so, keine Ahnung, 15 war, ja, da dachte ich immer, dass die Pressefreiheit sich nur auf die Presse bezieht. Also alle Journalisten und Journalistinnen, die können machen, was sie wollen, die sollen machen, was sie wollen, aber das betrifft ja gar nicht mich als Einzelperson, als Schülerin, weil das ist ja die Pressefreiheit. Aber unter der Pressefreiheit werden alle deutschen Bürgerinnen und Bürger genannt. Alle Leute, die in Deutschland leben, können sich auf die Pressefreiheit berufen und das ist total wichtig. Und ganz, ganz viele Leute, die nicht in Journalismus wollen, nicht sind, die, ja, für die ist es ja auch wichtig. Und was glaubt ihr, warum das so wichtig ist? Warum sich die Menschen auf die Pressefreiheit berufen können? Und wenn man in der Meinungsverschiedenheit ist, dass man sagt, yo, ich kann meine Meinung sagen, wie ich will. Wenn du jetzt sagst, ja, die stimmt nicht, dann bleib bei deiner Meinung. Aber ich glaube, ihr gettet, was ich meine. Warum ist die Pressefreiheit für Nicht-Journalistinnen wichtig?
Man will ja auch Leute haben, die unabhängig berichten, damit man sich auf die Informationen verlassen kann. Und das ist ohne eine freie Presse halt nicht möglich, auch als Konsumentin nicht.
Sonst noch jemand? Warum ist Pressefreiheit wichtig für alle Menschen? Ja, Ronny.
Also ich glaube, das knüpft auch ein bisschen daran, was ihr beide jetzt gerade gesagt hattet. Also jetzt zum Beispiel als Konsumenten ist das ja zum Beispiel wichtig, weil wenn du ja nur einseitige Berichterstattung bekommst, dann ist das ja nicht, du kannst dir selber ein Bild von der Lage machen, sondern ist das ja, ich versuche ja, das Bild der Lage in eine bestimmte Richtung ja zu machen. Jetzt zum Beispiel politisch. Und ich habe zum Beispiel, warum das jetzt auch zum Beispiel jeden von uns betrifft, nicht nur als Konsumenten, sondern auch Leute, die einfach ihre Meinung kundgeben. Ich habe zum Beispiel Freunde, die sind aus der Türkei und bei den Erdbeben gab es ja irgendwie viele Skandale hier und da drum. Und dann gab es eine, die hatte Jura studiert. Also die ist hier geboren, aber hat Jura studiert in der Türkei, studiert jetzt hier auch weiter Jura. Und die hat dann angefangen, so ein bisschen so ein paar Sachen aufzudecken, was da alles schiefläuft. Und hat das über Instagram gepostet. Die hatte auch eine kleine Reichweite, aber schon so ein paar Abonnenten auf jeden Fall. Und dann irgendwann hat sie mir erzählt, so, jo, also sie ist ja keine Journalistin, aber sie hat selber gesagt, ich habe langsam Angst, die Umstände dort preiszugeben oder zu sagen, was da abgeht, weil ich nicht weiß, ob ich wieder in mein Heimatland zurückreisen kann. Obwohl sie, also sie ist kein großer Fisch, sie ist kein Journalist, aber sie hat trotzdem gesagt, boah, da gibt es halt nicht so eine große Pressefreiheit. Und wenn ich hier aus Deutschland sage als Türkin, ja, das und das läuft da schief, weiß ich nicht, ob ich da wieder hin zurück kann. Und hat sie dann auch irgendwann gesagt, okay, ich poste jetzt nicht mehr so viel darüber oder sage jetzt nicht so meine Meinung dazu. Das ist ja das Paradebeispiel dafür, warum das ja auch einfach jeden betrifft. Ja, nicht nur Journalisten, sondern auch wir.
Göki? Dazu kann ich eigentlich direkt was von mir selber erzählen. Ich war voll aktiv auf Twitter und, ich habe einen türkischen Migrationshintergrund und war richtig aktiv auf Twitter und habe mich auch regelmäßig über die türkische Regierung halt auf Twitter aufgeregt. Nicht irgendwie, weil ich Leute aufklären wollte, sondern einfach, weil mir langweilig war und ich meine Gedanken in die Welt äußern wollte. Und ich hatte nie Probleme damit, in die Türkei einzureisen, weder mit dem Auto noch mit dem Flugzeug. Und Anfang 2022 wurde mein Twitter-Account gesperrt, weil ich Erdogan markiert habe und dann gesagt habe, also meine Meinung zu irgendeinem Argument vernehmen, was er gesagt hat, geäußert habe. Mein Twitter-Account wurde gesperrt. Ich habe danach angefangen, Hass-Mails zu bekommen von so anonymen Mails. Und seitdem, ich komme nicht aus der Passkontrolle in der Türkei unter 2 Stunden, weil die mich immer zur Seite ziehen und immer, die begründen das mit meinem Nachnamen, weil wohl irgendein Terrorist mit Nachnamen auch Şahin heißt. Und ich denke mir so, das ist der 5 meist benutzte Nachname in Deutschland. Und ich brauche genau seitdem, zufällig, seit 1,5 Jahren immer länger als 2 Stunden in der Passkontrolle, wenn ich in die Türkei einreise und aus der Türkei ausreise. Warum? Was machst du hier? Wie lange bist du hier? Was hast du hier gemacht? Mit wem warst du unterwegs? Kannst du uns die Namen nennen? Am liebsten noch Adressen. Das ist lächerlich. Und das ist für mich irgendwie Pressefreiheit. Ich muss, wenn ich nach Deutschland einreise und in Deutschland ankomme, dann sagen die, willkommen zu Hause oder viel Spaß. Und da sagen die, mit wem warst du?
Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass übergreifend von der deutschen Pressefreiheit das halt auch auf andere Länder übergreift. Und wenn du was in Deutschland postest über ein anderes Land, über Menschen in einem anderen Land, dass du dann Probleme bekommst, so wie du jetzt auch. Und um jetzt so einen konstruktiven Ansatz reinzukriegen, wie muss denn eine Gesetzgebung aussehen, damit ja, die Menschen geschützt sind und vor allem Journalisten und Journalistinnen und ihre Quellen. Wie muss so eine Gesetzgebung aussehen, Pascal?
Also ich sag mal so, wir sind schon sehr weit, was die Gesetzgebung angeht in Deutschland. Also Artikel 5 ist so ein Fels in der Brandung. Ja? Das haben viele andere Länder nicht, dass eben dort die Presse- und Meinungsfreiheit, also es ist ja nicht nur die Freiheit der Presse, sondern eben auch die Freiheit des Einzelnen, seine Meinung in Wort und Schrift äußern zu können, sei es als Blogger, Bloggerin oder auf TikTok oder wo auch immer. Das ist schon mal, ich sag mal so, in den Grundpfeilern ist das schon sehr, sehr fortschrittlich. Man muss halt immer aufpassen, gerade wenn es an Landesgesetzgebungen geht, wenn es darum geht, welche Rechte haben zum Beispiel Behörden. Ja, dürfen Behörden zum Beispiel bei mir als freier Journalist, wenn sie Ermittlungen durchführen, dürfen die auf meine Unterlagen zugreifen? Dürfen die sagen, ich muss den Recherchematerial rausgehen? Dürfen Sie mich von der Arbeit abhalten bei Akkreditierung? Dürfen Sie sagen, Akkreditierung, für die, die es nicht wissen, ist, wenn ich zum Beispiel bei einem großen internationalen Gipfel, G8-Gipfel zum Beispiel, okay, wenn ich da als Journalist berichten möchte, in Hamburg war das damals der Fall, wo halt viele Kolleginnen und Kollegen einfach nicht akkreditiert wurden, weil sie Beziehungen haben zu Leuten, die vielleicht ein bisschen kritischer gesehen werden. Ja, es bleibt dabei als Journalist oder Journalistin dir nicht, also jeder von uns hat Leute in seinem Dunstfeld, sage ich jetzt mal, die vielleicht von den Behörden kritisch gesehen werden. Ja, also ein Großteil meiner Informanten werden von den Behörden kritisch gesehen und teilweise sind die auch in den Behörden und werden auch teilweise deswegen kritisch gesehen. Nein, aber die Frage ist natürlich, wie weit wird das Tor aufgemacht und wie weit wird Möglichkeiten gegeben, auf die freie Recherche Einfluss zu nehmen und auf die freie Arbeit der Journalistinnen und Journalisten. Wie gesagt, Artikel 5 ist erstmal eine ganz gute Sache. Man muss dann immer gucken, wo wird versucht, das zu untergraben. Und da muss man laut sein und da müssen so Verbände wie Deutscher Journalistenverband, aber auch Reporter ohne Grenzen, aber auch Redaktionen, die investigativ oder generell Redaktionen, die sich halt auch als ich mag das Wort vierte Gewalt nicht, weil die Presse wird immer gerne als vierte Gewalt im Staate bezeichnet, obwohl sie ja eigentlich keine Gewalt in dem Sinne ist, aber sie halten halt die freie Meinungsäußerung hoch und überall, wo es dann darum geht, das zu untergraben, da muss man laut sein und da muss man auch sagen, das geht nicht. Ja, da muss man sich gegen wehren.
Wie siehst du das, Bastian?
Ich würde jetzt mal von der Gesetzgebung noch ein bisschen wegschwenken, also da hast du schon sehr richtige Dinge, oder hast es halt letztendlich gesagt zu. Ich finde aber, die freie Meinungsäußerung hat einfach nochmal eine soziale Komponente halt, irgendwie, die auch eine große Rolle mitspielt. Ob es halt in den sozialen Medien Reaktionen sind, die zu hören bekommen, oder die netten Zuschriften, die die Faktencheck-Kollegen halt irgendwie regelmäßig kriegen, die teilweise unter aller Sau sind. Es geht halt irgendwie um Auschwitz, um die Nürnberger Prozesse, um Ersäufen, Ertränken oder ein Leben lang Fehlgeburten und Krankheit und Leid zu erfahren. Also es ist halt schon unter aller Sau halt irgendwie teilweise die Kollegen angegangen werden. Und ich glaube, da muss ein Hebel gesetzt werden, diesen Bruch halt irgendwie zwischen Bevölkerung, zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Pressejournalisten halt irgendwie wieder zu kitten irgendwie. Und das, was du vorhin gesagt hattest, Medienkompetenz als wichtigen Faktor, also Desinformation, Falschnachrichten halt irgendwie, wenn die in die Welt gesetzt werden und wenn ich mich entscheide halt irgendwie die zu glauben, weil sie vielleicht in mein Weltbild passen, weil ich sie gerne glauben möchte, dann bleibt mir letztendlich irgendwann ab einem bestimmten Punkt keine andere Wahl, als zu sagen, die Presse lügt. Weil ich in der Presse halt irgendwie diese Informationen nicht finde. Und um dann diesen Informationen festhalten zu können, muss ich halt irgendwann anfangen, den Medien zu misstrauen. Und da muss man einerseits mit Medienkompetenz ansetzen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine ganz, ganz große Verantwortung bei den Journalisten und den Redaktionen, einfach wieder auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, einen Dialog zu suchen, sich sichtbar zu machen. Also das, was ihr hier macht, also im Schaufenster zu sitzen und die Dialoge zu führen, das, was wir halt irgendwie bei der Alten Apotheke gemacht haben, auch aus dem Schaufenster heraus zu arbeiten und ansprechbar zu sein. Also das, was früher ganz klassische Lokalredaktionen waren.
Halt einfach nah zu sein, an den Menschen dran.
Ja, und auch einfach sichtbar zu sein. Nicht in einem Verlagshaus zu sitzen, halt im fünften Stock halt irgendwie nach 3 Pförtnern und 5 Aufzügen und einfach nicht erreichbar zu sein halt, ne? Sondern einfach wieder Gesicht zu zeigen. Das war ja, wir hatten eine Veranstaltung vor 2-3 Monaten halt im Bahnhof Langendreher zu Fake News und die Querdenkerbewegung Bochum hatte sich eigentlich vorgenommen gehabt, unsere Veranstaltung zu sprengen. Und sie waren dann nach eigenen Angaben, 75% des Publikums waren dann Querdenker. Und so fing das dann halt auch an. Und sie haben knallhart versucht, uns vorzuführen, was aber an den Kollegen Herrn Bau gescheitert ist. Wir nennen ihn seitdem Mr. Teflon. weil er einfach nur mit Kompetenz und Fakten geglänzt hat. Aber wir haben halt wir haben das durchgezogen und haben fast 2 Stunden mit denen geredet, ne? Und haben auch deren Einwände oder Bedenken ernst genommen und haben darauf reagiert. Und der Abend endete damit, dass die draußen beim Rauchen halt irgendwie, kam ein Typ zu mir, titschte mich irgendwie vor die Schulter und sagte so, ja ey, was ihr macht, ist ja kacke, aber ihr zwei seid okay. Und ja, aber das war das Beste, was wir hätten aus diesem Abend rausziehen können. Ne? Und einfach halt irgendwie wieder diesen Zugang zu haben. Und die sagten halt, genau das fehlt uns ja, wir wollen ja irgendwie reden. Und das sind ja auch Leute, die in ihrem Narrativ denken, dass sie die Welt besser machen oder dass sie irgendwas erkannt hätten und eigentlich wollen sie ja irgendwie für irgendwelche Rechte kämpfen. Zwar auf eine total idiotische Art und Weise, aber das denken sie ja trotzdem für sich. Sie halten sich ja irgendwie für irgendeine erleuchtete Guerillatruppe, was weiß ich halt. Ne? Aber einfach diesen Schritt wieder, auch diese Diskussion zu suchen, auch wieder für den Bürger da zu sein und einfach auch zu zeigen, okay, hinter diesen ganzen Geschichten stehen Menschen. Und diese Menschen sind halt nicht keine Reptiloiden, sondern halt irgendwie sind vielleicht auch Menschen mit Idealisten, mit Idealen, mit Gefühlen und auch Ängsten halt irgendwie.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allem dieser Austausch und Medienkompetenz, um das auch nochmal anzusprechen, wächst ja mit den nächsten Generationen und Ronny da auf eine ganz tolle Generation, auf die zu blicken, und zwar Gen Z. Was glaubst du denn, was für eine Rolle Gen Z bei der Pressefreiheit in Zukunft spielen könnte und wie sich das alles, oder wie du hoffst, sich das entwickelt in der Zukunft? Weil wir halt mit Medienkompetenz aufwachsen.
Ja, ich denke, solche Projekte wie, dass wir zum Beispiel auch in Schulen reingehen, Unsere Redakteure gehen ja auch regelmäßig in Schulen rein und machen halt, also schulen halt Medienkompetenzen. Wir machen ja auch Fakten, also beziehungsweise der Mr. Teflon macht ja auch Fakten-Workshops. dran teilzunehmen. Ich denke, genau sowas ist wichtig, weil eben halt, wenn man halt jünger ist, dann ist man halt leichter beeinflussbar. Ne? Weil man hat ja nicht so dieses Gefühl für die Realität, was kann denn stimmen. Wenn jemand jetzt sagt, hier irgendwie Angela Merkel ist eigentlich ein Mann und gehört zu einer Sekte, dann sagt man vielleicht in einem höheren Alter, ja, das stimmt auf jeden Fall nicht so oder höchstwahrscheinlich nicht. So, aber wenn man mit einem sechsjährigen Kind oder so erzählt, dann sagt er, was? Wirklich? Oder so, deswegen denke ich, ist das, ja, vielleicht nicht so, vielleicht nicht in der Horst Schlemmer, vielleicht nicht in der Horst Schlemmer Stimme, aber ich denke auf jeden Fall, dass das halt eben wichtig ist, weil man halt eben so beeinflussbar ist und weil man halt leicht Dinge glaubt. Und vor allem durch TikTok sind halt oft, und ich merke das selber, obwohl ich halt versuche, irgendwie den Algorithmus so zu lenken, dass ich diese Sachen nicht bekomme, bekomme ich oft Sachen vom Springer Verlag zum Beispiel oder vom Reichelt, der jetzt irgendwie seine eigenen Sachen da durchzieht und dann machen die da angeblichen Journalismus, aber eigentlich ist es ein Populismus. Also die versuchen genau diese Vorurteile oder diese Narrative, die man hat, zu pushen und dann sind die Kommentare dann auch voll und die Leute, dann denke ich mir, okay, das sind dann irgendwelche Erwachsenen oder so, aber da sind auch voll viele Jugendliche da.
Aber was können wir machen?
Genau so etwas, wie Mr. Teflon halt eben macht, oder halt wir, genau diese Medienkompetenz über Bildung, also anders als über Bildung geht es ja auch irgendwie nicht.
Ja, also ich bin mit zwei Tageszeitungen zu Hause aufgewachsen, das war noch Standard. Ich habe mittlerweile selbst alles digital, also gedruckt habe ich es auch nicht mehr. Aber das war früher typisch und es, auch der Spiegel oder ein anderes Magazin, da wusste man, was man hat. So, das ist auch die Generation meiner Eltern, die wusste, was sie hat und die kannten die klassischen Medien. Heute ist es so vielschichtig, ja. Heute kann man sich seine Informationen in allen möglichen sozialen Medien holen. Man kann sie sich auf allen möglichen Webseiten holen, die im Zweifel auch wie eine Spiegel-Webseite aussieht, wie eine, jetzt darf ich kein falsches Medium nennen, wie eine Zeit-Webseite oder von der Süddeutschen aussieht, aber wo Fake News drinstecken. Und erkennen zu können, das gilt für junge Leute genauso wie für die, die im Rentenalter sind, erkennen zu können, ist das eine vertrauenswürdige Quelle oder nicht, was früher total einfach war, weil wenn ich mir den Spiegel gekauft habe, dann stand der einfach für gewisse Werte, ja, für gewisse Recherchen, für Qualität. Das sehe ich im Netz nicht unbedingt. Ja. Da bin ich im Zweifel auf einer Seite, die grafisch total toll gemacht ist, aber die halt Müll verbreitet, Fake News. Und die auch, wo Leute hinterstecken, die im Zweifel ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft sich genau in diese Richtung entwickelt, eben gegen die Regierung zu sein, gegen das vorherrschende System, auch gegen die Demokratie und gegen die freie Presse. Und deswegen finde ich, da knüpfe ich gerne an, sichtbar zu sein und den Leuten, egal ob jung und alt, zu erklären, wie erkenne ich ein seriöses Medium, ja, digital, analog, also gedruckt, oder auch als Radio oder als Fernsehsender. Ja, also Bild hat ja auch letztens ihren TV-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr Bild TV kennt. Mittlerweile sind die ja auf dem Rückzug und werden jetzt nur noch Dokus zeigen. Aber da habe ich mir teilweise auch wirklich Gespräche angehört, wo ich mir dachte, mein Gott, also eigentlich hätte Herr Reichelt da bleiben können. Der passt da immer noch gut rein.
Also um es einmal abzurunden, Austausch, Medienkompetenz, erklären, in Austausch kommen, darüber reden und Sichtbarkeit zeigen. Und Fake News, natürlich, ne, richtig stellen. Das ist so das, was uns als Journalistinnen und Journalisten bewegt und was wir machen sollten und was, ja, worauf wir uns auf die Pressefreiheit berufen können, dass wir das halt auch machen dürfen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch dreien. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe sehr, sehr coole Informationen von euch bekommen. Ja, danke euch drei nochmal.
Danke dir für die Moderation.
Dankeschön.